Liebe Freunde, liebe Häusesbauer und die es noch werden wollen, vor allem liebe Hausgemeinde. Ich bin weder Willi Weiß, weiß Bescheid, bin ich nicht, noch brauche ich Allwettertaft, meine Frisur. Ich sag's gleich, ist mein Leben wetterfest? Natürlich nicht. Jeder Mensch, auch ich, jeder Mensch ist dem Wetter ausgeliefert, den Stürmen des Lebens. Und wetterfest, das kann vielleicht auch das Fundament nicht erreichen, der Baugrund. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, was jetzt gerade erscheint. Auf gutem Grund. Also wenn ich die eine Antwort schon gegeben habe, dass mein Leben nicht wetterfest ist und dass das Leben von euch, von Ihnen auch nicht wetterfest beständig ist, weil man nicht weiß, was alles noch im Leben geschehen kann, dann können wir uns mit gutem Grund dem zuwenden, was auch als Fundament uns dienen kann. Trotzdem ein Haus zu bauen, ein Haus des Lebens mit dem, was uns Gott gegeben hat. Was im Baumarkt des Lebens angeboten wurde, hier sind ja noch die Möglichkeiten da, das möchte ich nicht madig machen. Geld und Aktien zu einem gesicherten Einkommen, ein Wunsch vieler, auch junger Leute. Aber wir sind vorsichtiger geworden mit unseren Geldeinlagen. Beruflicher Erfolg, ein Weiterkommen im Leben durch Bildung, Ausbildung, auch gute Beziehungen, das kann uns niemand garantieren. Was ist beruflicher Erfolg, wenn man es einem Pfarrer wünscht? Was ist der Erfolg, frage ich mich, beruflicher Erfolg? Da möchte ich doch sagen, dass es vor allem Gottes Segen ist. Hohes Ansehen, ja, hohes Ansehen, Anerkennung, Lob, Wertschätzung brauchen wir alle für unser arg oft auch gebeuteltes Ego, dass man doch irgendwie doch auch etwas mal richtig machen kann und nicht nur falsch. Spaß haben, nicht nur äußerlich, sondern auch tiefe innere Freude empfinden, das Gefühl der Zufriedenheit. Das ist wichtig, aber allzu viel Zufriedenheit sättigt, macht unbeweglich. Wir wollen weiterkommen im Leben. Deswegen auch die Beweglichkeit, Fitness und Gesundheit, immer die nötige Kraft für die anstehenden nächsten Aufgaben zu halten. Aber ich frage mich, wer gibt sie uns? Familie und Freunde, immer einen Rückhalt im Leben zu haben, einen Rückhalt, den ich doch auch selber zuerst geben soll, bevor ich auch darauf zählen kann. Geduld, Liebe, Vertrauen, Verständnis. Aber wie gefährdet sind unsere Beziehungen, wenn nur jeder sein eigenes Haus bauen will, nicht aber auch das der anderen mitbauen soll, wie es der Weise Baufachmann gesagt hat, zuerst müsste man doch das Haus anderer bauen und dann an sein eigenes gehen. Und bei Familie und Freunde, ja, da muss ich doch auch schmunzeln, wenn wir an das eine Lied denken, Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Schmunzeln und auch bitter nachdenken, kein Mensch kann das versprechen und garantieren in dem Sinn, das auch wirklich durchhalten kann. Bei meinen Hausbesuchen in der Gemeinde habe ich immer großen Respekt davor, was die Leute alles anstellen, um ihr Haus, ihre Wohnung immer wohnlicher, gemütlicher, moderner oder dem Lebensalter entsprechend angemessen zu gestalten. Ja, wie viele Anstrengungen und Überlegungen sind da notwendig, Die jungen Familien werden dafür auch angesprochen. Wie viele Sorgen gibt es dann? Das kann einen Menschen immerzu auch beschäftigen, ein Leben lang. Die Baumärkte, mit denen Do-it-yourself angeboten werden, weiterhin wachsen wie Pilze aus dem Erdboden. Die Zeitschriften Wohnen und Leben finden immer mehr Absatz. Die Heimwerker, wie im Anspiel, suchen nach dem Nonplusultra, nach dem letzten Schrei, nach dem gewissen Extra und vor allem nach Sicherheit und Beständigkeit. Aber ich frage mich schon sehr ernsthaft, baust du noch oder lebst du schon? Oder wer baut schon für die Ewigkeit? Ich habe es angesprochen, dass ich wahrscheinlich in meinem Geburtshaus, und da bin ich stolz, allein von 4 Söhnen geboren zu sein, dass ich dieses Geburtshaus nicht übernehmen werde. Von daher ist es mir klar, dass mein Lebenshaus auch woanders liegt. Nicht mein Geburtshaus ist, sondern dass sich dieses Lebenshaus verändert hat. Verändert so, wie es dann auf leichte Art und Weise einem im Urlaub vielleicht begegnen kann. Wir kennen das andere Gefühl der Leichtigkeit, kein schweres Haus zu haben, keine großen Verpflichtungen zu haben, wenigstens hoffentlich einmal mindestens im Jahr. Am Strand zu stehen, Sand unter den nackten Füßen zu spüren, mit jeder Welle etwas einsinken, mehr und mehr. Die Wellen kommen lassen. Der Sand quillt zwischen den Zehen hindurch. Es ist unmöglich, einfach stehen zu bleiben. Lustig und ja, ich verbinde damit auch Leichtigkeit, loslassen können, fließen lassen, geschehen lassen, was geschieht. Einfach so. Und die Kinder, sogar die Väter, bauen dann mit den Kindern Sandburgen mit viel Fleiß und Fantasie, verziert mit Muscheln. In einer Rinne läuft das Wasser zusammen hinein in den Burggraben, immer mehr mit den Wellen, den Gezeiten. Und am nächsten Morgen sind nur noch Teile der Burg zu erkennen. Große Enttäuschung bei den kleinsten Kindern und sie bauen die nächste Burg immer wieder neu im Urlaub. Trotzdem. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dort am Meeresstrand auch so ein Haus zu bauen? Ein Haus dort den Gezeiten, den Stürmen besonders ausgesetzt, den Gezeiten des Lebens, auf und ab. Es ist natürlich kein Zufall, dass dort niemand baut. Auf sandigem Untergrund zu bauen wäre dumm, unvernünftig, kurzsichtig oder auch blauäugig. Dieses Projekt wäre sicher in den Sand gesetzt. Spätestens im Winter unter härteren Witterungsbedingungen würde das Haus wegrutschen. Einfach so. Das ist weniger lustig. Und noch viel mehr, muss man sagen, was den Leuten in Pakistan, in den anderen Überschwemmungsgebieten, im Hochwasser, Stürmen, Orkanen und Windhosen getroffen hat, das macht sehr bedenklich. Und dies ist aber auch das Bild, auf das sich unsere Parabel, eine Art Gleichnis vom Hausbau, bezieht, wenn wir es in zwei Fassungen jetzt einmal hören, was Jesus am Ende seiner Worte den Zuhörern, Hörenden auf den Weg mitgibt. Jesus Christus spricht nach dem Matthäusevangelium: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und in der Parallelstelle Lukas, Kapitel 6, Vers 39 bis 49, Matthäus Wasser, Kapitel 7, Vers 21 folgende: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie. Ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Nun folgen die Bilder in der Reihenfolge, oder wir haben es dann gemacht. Genau. Liebe Freunde, gibt es da noch etwas zu erklären? Das müsste doch jetzt völlig klar sein. Dann könnte man jetzt aufhören. Aber so leicht ist es denn doch nicht, auch dem Wort Gottes nachzugehen. Wie sieht so ein Haus zur Zeit Jesu eigentlich aus? Das ist ein Flachdachhaus. Und gebaut aus Steinen, das Dach mit Balken natürlich und mit Palmzweigen vielleicht ausgebessert. So nicht ganz fest und trotzdem kann man darauf übernachten, nach lauen Sonnenuntergängen abends für die Kinder im Haus in Israel. Kann man oben im zweiten Stock übernachten. Und wenn die Familie größer wird, was wird da gemacht? Man baut noch ein Stockwerk drauf. Man benutzt die Grundmauern und baut noch ein zweites. Ein drittes war nicht so leicht möglich. Aber das Haus bedeutet ja auch Leben. Und woher kommt das? Im nächsten Bild wird es deutlich. Das Innenleben eines Hauses. Das Haus ist der Lebensmittelpunkt der Klein- und Großfamilie. Da heißt es nicht, mein Haus, mein Konto, meine Aktien, meine Zweitwohnung, meine Yacht, mein Club, mein letzter Urlaub, mein Kleiderschrank und mein Wachhund. Das Haus ist Sinnbild fürs Zusammenleben, nicht Ausdruck für den individuellen Lebensstil eines Menschen. Nächste Bild. Das ist bei diesem Bild, bei diesem Haus anders. Das Leben des einzelnen arbeitenden Menschen spielte sich vor allem im Freien ab. Die Häuser aus Stein, nicht mehr aus Lehm, boten einen gewissen Schutz für die Nacht. Für die reichen Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen, war das Haus als Villa zum Prestigeobjekt geworden. In der gesellschaftlichen Aufwertung des erhöhten Ansehens, das Haus spiegelt wieder, was ein bedeutender Grundbesitzer sich alles leisten kann, dass er zur obersten Schicht gehört. Und das hat sich nach über 2000 Jahren nicht geändert. Ausdruck dessen war eine gewisse Extravaganz, wie abweichend von der üblichen Norm kühn und keck auch gebaut werden kann. Das beginnt schon mit den großen zu überdachenden Hallen und Räumen in einer großen Hausanlage, wie auf dem nächsten Bild zu sehen. Während im Matthäusevangelium der Kluge auf festes Gestein, auf Felsen oder felsigen Untergrund baut, während der Dumme auf Sand baute, da handelt im Lukasevangelium der gehorsame Mensch Gottes, wie es schon im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt Vitruv in De Architectura beschreibt. Die Fundamente müssen so angelegt werden, dass ihre Baugruben, wenn fester Boden gefunden werden kann, bis zum festen Boden und noch im festen Boden ausgehoben werden, so tief, wie es der Mächtigkeit des Baues entsprechend zu sein scheint. Und diese Gruben müssen dann mit möglichst festem Mauerwerk angefüllt werden. Findet sich aber kein fester Boden, sondern ist das Gelände bis tief unten locker oder sumpfig, dann soll der Platz abgegraben und leer gemacht werden mit angekohlten Pfählen von Erlen oder Oliven oder Eichenholz festgemacht werden. Und Tragpfähle sollen möglichst dicht nebeneinander mit Maschinen eingerammt werden. Die Zwischenräume zwischen den Pfahlreihen sollen mit Holzkohle ausgefüllt und dann die Grundmauern mit sehr festem Mauerwerk aufgebaut werden. Auch an dieser Bauweise hat sich in den 2000 Jahren nicht viel geändert. Jedes andere Bauen ist gegen jede Vernunft und Erfahrung derer, die etwas vom Bauen verstehen. Der Bauherr riskiert gegen jedes bessere Wissen Haus und womöglich, wenn er in diesem Haus auch lebt, sein Leben. Wenn er den Architekten und den ausführenden Handwerkern anweist, ein völlig von der Norm bar jeder Erfahrung abweichendes Haus, nämlich eine Riesenvilla, ein Statussymbol seiner Macht zu erstellen, damit auf die Fundamentierung pfeift. Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Der muss ja mehr als dumm sein, ein schräger Vogel, ein mit viel Spleen. Das ist allzu frech, kühn und dreist, überheblich gar und überspannt. Das ist Hybris, Anmaßung. Der hat doch einen Sparren locker, einen Fimmel mehr als ein Tick oder ein Klaps. Das waren auch die ersten Reaktionen wohl auf diese Parabel Jesu vom Hausbau. So etwas macht doch kein Mensch nicht. Und wir können nur eigentlich auch darüber lachen und es belächeln, wie wenn wir die Bilder, wie eben vorher, von einem Kinderbuch anschauen würden. Warum dann die kurze Schilderung, wie der Bau sein Fundament erhält im Lukasevangelium und worauf gebaut wird, und die ausführliche, ja eindrückliche Schilderung der aufeinanderfolgenden Gefahren für das gebaute Haus? Der Kluge wie der denkbar Doofe bauen beide ein Haus. Beide Häuser werden vom Unwetter heimgesucht. Beide hatten vorher die Warnungen gehört. Beide wissen eigentlich, wie man recht bauen soll. Und beide müssen mit Gefahren an Leib und Leben rechnen, wenn ihr gebautes Haus zusammenfällt und sie unter sich begräbt. Denkbar dicht ist in diesem Bild vom Hausbau alles gedrängt, was wir zu unserem eigenen Leben hinzuzählen. In einer Minute kann das erzählt werden. Das Gleichnis vom Hausbau, was uns in einem ganzen Leben widerfahren kann an Widrigkeiten und Katastrophen. Von Bergsteigern ein anderes Bild, die ihren Absturz überlebt haben, wissen wir, dass während ihres Absturzes ihr ganzes Leben wie in einem Film an ihrem inneren Auge vorübergezogen ist. Im Fallen kommen die Sequenzen eines bruchstückhaften, eines zum Teil gelingenden, zum anderen Teil auch fehlgeschlagenen Lebens in den Sinn. Und es wird ihnen so klar wie nie zuvor. Ja, am Ende ist man schlauer, ob mein Leben wetterfest war. Am Ende ist man klug und weiß, worauf man gebaut hat. Die Bergsteiger wissen, dass dies nun der große Crash, der Sturz ins Unbekannte ist, ins Bodenlose. Ist das nun auch ein endzeitliches Bild vom Ende mit Schrecken? Oder gibt es eine zweite Chance? Oder lässt uns die ausführliche Beschreibung der aufeinanderfolgenden Unwetter, Regen, Hochwasser, Fluten, Wellen, Wind und Stürme so weit aufhorchen, dass wir sie als Warnungen begreifen und unser Leben neu ausrichten? Dann hätte dieses Gleichnis das Ziel erreicht. Es soll nicht das Schrecken am Ende sein, sondern das Aufhorchen, jetzt in der Gegenwart ein anderes Leben zu führen. Dann gäbe es ein Ende ohne Schrecken, ja, dann könnte ein Leben noch einmal beginnen nach den nicht eingetroffenen Prophezeiungen und Katastrophen, den Stürmen im Leben, die ich nun im Einzelnen nicht mehr ausführlich zu nennen brauche, weil sie bereits ja bekannt sind, doch in Kürze noch Krankheit, Unfälle, Arbeitsverlust, Firmenpleite, Trennung und Scheidung, Krisen und Konflikte, wofür wir oft nicht allein dazu tun und schuldig sind, um da ein Wort mal zu verwenden. Und dafür können wir noch einmal von vorn beginnen. In der Parabel vom Hausbau ist dafür kein Platz vorgesehen. Obwohl wir nun dies eine Leben bekommen haben und das Lebensalter nicht mehr zurückdrehen können, müssen wir weiterhin darauf, trotz Konflikte, Krisen, Zweifel, Anfechtungen im Glauben, darauf aufbauen können, auch wenn das, was wir als Fundament meinten, richtig gebaut zu haben, sich als unsolide und bedenklich labil herausgestellt hat. Eben mein Haus, mein Auto, meine Versicherung, meine Freunde, meine Berater, mein Konto und mein Verdienst. Es geht Jesus um die anderen Maßstäbe im Leben. Es geht um die weniger gehandelten Maßstäbe Gottes, angefangen durch sein Wort. Um das, was Gott darüber denkt, wie wir leben und handeln sollen, ob wir das auch umsetzen, was er uns sagt, ob wir letztlich ihm gehören und gehorchen, um ein altes Wort zu nennen, gehorchen kommt von hören, also seinem Wort Gehorsam schenken und leisten und es gerne tun, was er uns in der einzigen Lebensweisheit für die Ewigkeit rät. Es geht Jesus darum, dass wir im Hören auf Gott und im Tun seines Willens ein neuer Mensch werden, an dem Gott als Bauherr, Architekt und Handwerker allein tätig werden darf, weil wir das so wollen und ihn dabei auch geschehen lassen. Es geht Jesus um unsere Zukunft, um das Haus, das Gott uns selbst baut als Menschen, die ihm angehören wollen. Dafür sich zu entscheiden, ist es nie zu spät. Obwohl wir bisherige Lebenslinien aus unseren Gesichtern nicht so einfach werden auslöschen können und wir sollen es auch nicht. Es gehört zu unserem bisherigen Leben dazu. Sie gehören in unser Leben hinein, das doch dennoch von der Größe und überwältigenden Liebe Gottes zu uns als Gesamtheit in einem Haus der Welt, in einem Haus der Kirche und der Gesellschaft, in einem Haus der Zukunft uns begleitet. Es geht also, Jesus, um den Beginn des neuen Menschen, dessen Charakter sich erst noch völlig herausbildet Und es geht Jesus, dass wir um diese neue Chance allein Sorge tragen und um die Verantwortung für unser neues Leben in der Geborgenheit Gottes wissen. Auch wenn dann auch für die Christenmenschen die Stürme des Lebens, die Konflikte und gewisse Widrigkeiten, auch kleine und große Katastrophen, ja unser Christsein erschüttern und uns dann als Anfechtungen des Glaubens widerfahren. Von der Eindringlichkeit des Wortes Gottes möchte ich nun weitermachen. Wenn wir hören, dass wir auf die Worte Gottes setzen sollen, dann klingt das für uns, wenn wir das Wort hören, nicht überzeugend. Wir geben dem Wort wenig Macht. Unsere Worte haben aber auch Macht. Und wir wissen es oft nicht. Und wie viel mehr hat Gott Macht in seinen Worten, aber diese Macht ist gedämpft, sie kommt nicht ganz zum Zug, weil er uns nicht zu etwas zwingt, was wir dann doch nicht wollen. Von der Eindringlichkeit des Wortes, von der Einladung des Wortes Gottes möchte ich reden. Darin und um uns neu uns ausrichten zu können, müssen wir erneut uns immer wieder dem Wort Gottes selbst zuwenden und das Wort Gottes hören, heißt dem Wort Gottes etwas zutrauen. Dann werden wir auf guten Grund aufgebaut. Dann kann das Leben, wenn schon nicht wetterfest, doch konfliktreich und krisengeschüttelt verlaufen und doch trotzdem darin die Geborgenheit meines neuen Zuhauses in Gott erspürt, gelebt und vor aller Welt auch bezeugt werden. Allerdings vor zwei Gefahren im Umgang mit dem Wort Gottes muss ich warnen. Zum Ersten vom Hören ohne Konsequenzen, vom Hören ohne Tun. Auf das Hören ohne Konsequenz sind wir trainiert. Wen wundert es dann, dass die Welt trotz Wissen um die Sätze der Bergpredigt nicht anders aussieht? Sitzen wir doch alle immer wieder im buchstäblichen Lehnstuhl, hören uns die Worte auch an. Manche Worte gehen da rein und da wieder raus. Auch bei mir, ohne Wirkung zu haben, ohne dass ich das ernst genommen habe. Und so geht es vielen Leuten auch, so denke ich. Wir sitzen dann im Lehnstuhl und rühren wieder besseres Wissens keinen Finger. Und weltweit gilt das Gleiche wie im Privaten. Nur die Katastrophen sind noch größer. Erdbeben, Umweltkatastrophen, Hunger, Krieg, Gewalt bringen das globale Lebenshaus zum Einsturz oder es läuft Gefahr. Und vor der zweiten Warnung, vom Aktivismus der Machermentalität, ohne richtiges Hinhören, also vom Tun ohne Hören, das ist uns auch sehr vertraut. Alles dreht sich dann um die Action in unserer Welt. Produktivität in allen Lebensbereichen wird großgeschrieben. Ein Mensch, der nicht produktiv ist, muss fit gemacht werden oder er geht unter. Er wird an den Rand gedrängt und bestenfalls mitgeschleppt. Nicht produktiv sind Menschen, die aus der Norm fallen, die krank sind, zu alt oder zu jung, fremd und so weiter. Die Norm, die wir so gesetzt haben, ein Maßstab, den Gott nie so setzen würde. Und schnell sind wir dann am Handeln, oft genug schneller, als wir nachdenken können. Weltweit regiert das Gesetz. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wo wie viel zu welchem Preis produziert wird, ist entscheidend dafür, wer den Ton angibt, wirtschaftlich, aber auch politisch und schließlich auch moralisch. Ein Haus auf felsigem Grund gebaut. Nicht die Sorge für ein gutes Fundament ist hier das Entscheidende, sondern die besonnene Suche nach dem festen Untergrund, der schon da ist, der uns gegeben und geschenkt ist. Gott hat für uns gesorgt. Es ist alles da. Wir hören in den Worten Jesu, worum es geht. Wir wissen um die Konsequenzen unseres Tun und Lassens. Wir müssen es nur ergreifen. Alles ist in der Bergpredigt da auch zusammengefasst im Herz, im Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wir nehmen die Worte der Bergpredigt und wenden sie unmittelbar auch auf uns an. Selig sind, die geistlich arm sind, also sich vor Gott bedürftig vorkommen, sich nicht genieren und es wirklich sind bedürftige Menschen ein Leben lang. Bedürftig nach Leben, nach Geborgenheit, nach einer Zukunft. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer gehört das Himmelreich. Wir lassen uns diese Worte nicht nur sagen und hören, wir lesen es, wir versuchen es auch immer wieder uns selber zu sagen. Aber wir brauchen oftmals auch das fremde Wort, das uns zugesprochen wird. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden in ihren Konflikten, Nöten, im bruchstückhaft erlebten Leben. So gibt es noch viele andere Sätze, aus denen Jesus ein tragfähiges Fundament setzt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der wird für sich selber sorgen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bitte, so wird euch gegeben. Allein schon dieses eine Wort in dieser Trias, bitte sucht und klopft an. Bittet, so wird euch gegeben. Das Gebet, ein Reden des Herzens mit Gott. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an. Mehrmals hintereinander. Klopft an, seid aufdringlich. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ein Wort, liebe Freunde, was wir nur im Tun dann auch erleben werden, dass es stimmt. Klopft an, sucht, bittet, haltet fest dran, haltet dabei. Seid immer wieder bereit dazu. Ja, solche Worte sind uns vielfach gesagt. Wir hören sie, nehmen sie so hinein in unser Leben. Hören ist bereits die erste Tat. Muss schon hinhören, um auch gehorsam werden zu können. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mensch, sagt Jesus. Klugheit beginnt mit den Ohren, nicht mit den Händen. Wenn ich dem mein Ohr leihe, der etwas versteht vom Leben, dann habe ich Zukunft. Dann bildet sich in mir das neue Fundament eines neuen Charakters in der Verantwortung vor Gott und der Welt. Nun die Zusammenfassung in Stichworten. Hier beginnt es praktisch zu werden, aber wir haben jetzt nicht die Zeit. Leider. Wir müssen etwas zusammen machen, nur in Stichworten. Auf guten Grund gebaut. Ist mein Leben wetterfest? Wir haben gesagt, und ich habe gesagt, vielleicht auch in Ihrem Sinne, nein, mein Leben kann nie wetterfest sein. Ich kann mein Haus noch so wie vor einem Orkan dicht machen, das Wetter kommt, die Hurricanes, wer es erlebt hat, denkt manche von uns, wer in den Breiten war, man kann es nur versuchen, aber das Wetter kommt. Und dann wird man sehen, ob es Haus hält. Gründet und verläuft mein Leben im Sand oder bin ich mir meines Lebensgrundes felsenfest bewusst? Fünf Gegenüberstellungen, Unterschiede, die nicht leicht sind. Von der Klugheit und Torheit im Leben. worauf ich mich aber trotzdem verlassen kann, wenn ich Jesu Worte des Lebens höre, beherzige und immer tun soll. Also der Versuch von 5 Grundentscheidungen meines Lebens auf guten Grund gegründet zu wissen. Zum Ersten, nicht oberflächlich nachlässig in der Grundausrichtung sein, sondern eben gründlich und fester Absicht handeln. Nicht halbherzig, sondern wenn ich etwas dann tue, was ich meine, verstanden zu haben, dann richtig. Es nützt nichts, wenn man schnell und hutlichtern ist. So ein Beispiel aus der Vorbereitungsgruppe, zum Beispiel ein Sticken an der Decke und schnell da rummacht, das nützt nichts. Beim mehrmaligen Waschen werden sich die Fäden auflösen und dann muss man gerade eben noch einmal die doppelte Arbeit machen und das wollen wir doch verhindern. Wenn etwas getan wird, dann richtig. Nicht halbherzig, sondern ganz. Aber damit fängt ja das nicht an, das Wort Gottes hören. Auch da nicht halbherzig hören, sondern ganz hinhören, nicht nur im Gottesdienst, miteinander. Und auch nicht auf Extravaganzen aus sein, auf einen neuen Touch, auf einen Kick, sondern stetig hören, den Moden aus dem Wege gehen, den Trends, wie man etwas zu verstehen hätte in dieser Zeit und nicht anders. Schnörkellos, nicht immer meine Lieblingsthemen auf jeder Seite der Bibel finden zu wollen. Und nicht abschalten und nicht denken, das geht mich nichts an, wenn Gott gerade mit meinem Nachbarn beschäftigt ist. In der Bibel selber lesen, nachhaken, bohrende Fragen stellen. Gottes Wort ist oft unbequem, aber in jedem Fall weiterführend. Zweitens, nicht bequem und leichtfertig werden, sondern sich auf den Lohn der Mühen und Anstrengungen verlassen. Ich habe dazu vorhin auch schon etwas gesagt, dass eine Verheißung winkt, eine Gewissheit. Auch wenn man sagt, hinterher sind alle klüger. Buchstaben nicht nur sehen, sondern im Geist Gottes, im Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit Verständigung suchen über das Wort Gottes. Drittens, nicht kurzatmig auf vergänglichem Gewinn aus sein. Schnell etwas begreifen wollen, schnell etwas machen, sondern auf nachhaltige Dauerhaftigkeit der Beziehung achten, die Gemeinschaft pflegen, die christliche Gemeinschaft, eine neue Wohnkultur derer, die sich von Gott verändern lassen wollen. Nicht immer neu auch das Rad erfinden wollen, sondern auf Erfahrung anderer auch achten und sie wertschätzen. Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, mit einem ganz bestimmten Bibelwort. Austauschen im Gebet, im Hauskreis, im Miteinander. Und wofür ich D und E, oder 5. und 6. fasse ich zusammen, nicht mit vollem Risiko auf Extravaganz aus sein, sondern auf auch das allgemein verständliche Standesgemäße setzen, das Bewährte. Nicht nach unechten Billigangeboten reflexartig schnappen, sondern beherzt und bewusst auf das rechte und hochwertige Angebot Gottes zurückgreifen. Nämlich, wenn Gott selber mein Haus baut, wenn ich auf ihn höre. Mein Geburtshaus ist es nicht mehr. Es ist mein neues Lebenshaus, das mir Gott für jetzt und für immer schenken mag. Amen.